Ich habe mich entschieden, heute Morgen eine kleine Änderung zu machen in unser Thema, obwohl ich bleibe innerhalb unser Thema, dieses unfassbare Liebe, die wir zurzeit studieren. Aber ich werde einen Aspekt von unfassbarer Liebe anschauen, die ich normalerweise ein bisschen später anschauen würde. Aber ich dachte, aufgrund, dass am Mittwoch der Glaubenskonferenz beginnt, das wäre ein sehr schöner Auftakt zu das, was ich glaube, Gott uns geben möchte in den kommenden Tagen. Und ich glaube, dass Gott wird uns auch als Gemeinde etwas Besonderes schenken in den nächsten paar Tagen. Und deswegen dieses Appell ständig, oh, meldet euch an, komme zu den Glaubenskonferenzen, sei dabei, nimm Urlaub, wenn es möglich ist, es ist nur Donnerstag und Freitag. Die Kids haben sowieso Schulferien hier in Bayern, es ist eine gute Chance auch. Unser Kinderdienst wird die ganze Woche hindurch, ab Mittwochabend meinetwegen, für eure Kinder da sein. Weil wir wollen gemeinsam erleben, was Gott uns geben möchte. Und es wird ein bisschen andere Betonung geben. Wir werden vieles erleben, ich bin absolut sicher, dass wir die Erweisung des Geistes unter uns erleben werden. Aber du wirst auch etwas hören von jedem Gastsprecher. Und das wird die Betonung an die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Gottes Wort für deinem und meinem Leben. Ich glaube, das ist ein gewisses Kennzeichen aus der Bewegung, wo ich als junger Christ herauskam. Ich bin in etwas hineingeboren, von Neuem geboren, in eine Zeit, wo der Leib Christi hat eine Veränderung erlebt. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht so wissen, wie ist das alles gelaufen? Ich meine, das hat alles angefangen mit der Auferstehung. Als der Geist Gottes auf die Gemeinde kam und die Gemeinde wurde ausgesandt. Aber über die Jahrhunderte wurden etwas weggeraubt von der Gemeinde. Zuerst den Realität, dass der Geistesgaben für die Gemeinde ist. Das wäre die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann später, nach dem 4. Jahrhundert, wurde alles schön organisiert und wir haben Gottes Wort verloren. Bis hin zu den großen Reformation, wo Luther gemerkt habe, der Gerechte lebt aus seinem Glauben und der Glaube entsteht durch das Hören von Gottes Wort. Menschen brauchen Gottes Wort, damit sie wirklich im Glauben leben können. Und seit diesem Zeitpunkt, der Herr ist dabei, von Generation zu Generation Dinge zu wiederherstellen, was eigentlich uns zusteht als Christen, als Nachfolger Christi. Und als wir kamen zu den letzten Jahrhunderten, um die Jahr 1900, war eine kleine Bibelschule in Topeka, Kansas. Und diese jungen Menschen haben ihre Lehrer damals gefragt, ist das, was wir lesen in der Apostelgeschichte, immer noch für uns heute? Ich meine mit der Geistestaufe, dass Gott Zeichen und Wunder tut, dass Menschen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer noch erleben könnten. Und die haben das studiert und die haben nach ein oder zwei Wochen Studium eine Entscheidung getroffen. Der Geist Gottes ist immer noch für die Gemeinde hier. Und die haben etwas Radikales getan. Die haben alles andere beiseite geschoben und die haben auf den Herrn gewartet, gebetet, gefastet, Gott gepriesen. Und kurz vor Mitternacht, als es von 1899 auf 1900 einen Mädchen, dank sei Gott für die Girls, ein Mädchen hat den Geistestaufe erlebt. Es wurde gesagt, sie hat zwei Tage lang in neuen Sprachen gebetet, ununterbrochen. Ich glaube, das war übernatürlich. Und eins nach dem anderen, die ganze Schule hat dieses Geistestaufe erlebt. Und dieser Geruch, dieses Bericht wurde in der ganzen Welt ausgestreut von unterschiedlichen Christen. Und Gott hat in Los Angeles durch einen schwarzen Pastor, Pastor Seymour, in einer Lagerhalle, es war eine Schuppen, eine Holzschuppen, 3 Jahre lang jeden Tag eine Erweckung, eine Heimsuch Gottes veranstaltet. Und Menschen aus der ganzen Welt sind gekommen und haben dieses Geistestaufe erlebt. Wisst ihr, wie es nach Deutschland kam? 2 Frauen aus Norwegen haben in L.A. den Geistestaufe erlebt und sind dann nach Deutschland gekommen und haben verkündigt, dank sei Gott für die Frauen wiederum, Manchmal unsere Männer, wir sind ein bisschen langsam in unseren Bemühungen, Gott zu suchen. Aber Gott möchte das enden. Und dann in unser Jahrhundert, oder der letzte Jahrhundert, ist dieses, was dann später der Pfingstbewegung, dieses geisterfülltes Leben im Gange für den ganzen Leib Christi, bis am Ende der 50er Jahre, wo auch sogar die traditionellen Gemeinden haben das entdeckt. Katholisch, evangelisch, Baptisten, Methodisten. Plötzlich Menschen aus jeder Couleur, Menschen aus jeder Denomination haben dieses Geistestaufe erlebt. Und das war die Geburt von der charismatischen Bewegung. Aber es gab einen Defizit und das war diesen Wissen, was sagt Gott in sein Wort. Da war viel Betonung auf die Erfahrung mit Gott, aber wo steht Gottes Wort für uns? Und aus dieser Not, könnte man sagen, hat Gott einige Menschen hervorgebracht, die unsere Aufmerksamkeit wieder auf den gesunden Lehrer von Gottes Wort wieder eingerichtet hat. Du kannst lernen, was es heißt, aus dem Glauben zu leben. Das heißt, dein Leben mit Absicht zu formen aus deinen Überzeugungen von den Verheißungen Gottes. Und da bin ich als junger Christ reingekommen, in dieses Wort des Glaubensbewegung. Und es war nichts anderes als das, was Paulus sagte. Wir verkündigen das Wort des Glaubens. Das heißt, wenn du Gottes Wort hörst, es sollte in dir dein Glauben stärken. Damit wir zu einem Punkt kommen können, wo wir gehört haben heute Morgen, unerschütterlich fest in unser Vertrauen an Gott, stehen wir mit Gott. Menschen zu helfen, den Übernatürlichen von Gott zu erleben, neues Leben, den Geistestaufe, Zeichen und Wunder und Heilung, aber auch, dass Menschen können selber lernen, ihr Leben einander Fundament zu geben. Und das hat zu tun mit unfassbarer Liebe. Sieh, wenn wir Gott lieben, wirklich lieben, dann müssen wir auch eine Liebe für seinen Wort entwickeln. Du kannst das nicht, das eine ohne den anderen. Wir brauchen eine neue Wertschätzung für das Wort Gottes. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, eine sehr bekannte Aussage. Kommt alle hier zu mir, die ihr auch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch in die Gemeinde setzen und euch viel, viel mehr Last geben. No, 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 no. No, no, that's not God's plan. See, Gottes Plan ist, dass jeder findet seine Bestimmung und jeder bringt seine Gabe rein, wie Gott ihn befähigt hat. Wenn wir das wirklich wahrnehmen, dann wird den großen Last, die man hat, mit so vielen unterschiedlichen Verantwortungen, auf jeder Schulter verteilt. Dann ist sein Last leicht. Und das ist genau, was er tun möchte. Er sagte, ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Jesus sagte, du musst lernen von mir. Wir müssen beginnen, unser Leben neu auszurichten, nach dem, was wir beginnen können, zu lernen von Jesus. Von seinem Wort, von dem Neuen Testament. Und dann werden wir lernen, was es heißt, unsere Last auf ihn zu werfen. Dann können wir beginnen, tatsächlich in der Friede Gottes unser Leben so zu gestalten, trotz den Umständen. Es ist interessant, ein Merkmal von dem Dienst Jesu. Menschen kamen zu Jesus nicht nur wegen den Brot und Fische, nicht nur wegen Heilungen und Befreiungen. Es heißt hier, Lukas Kapitel 15, Vers 1, viele Zollbeamte und anderen verrufenen Leute, das heißt Leute, die nicht so gute Ansehen hatten in der Gesellschaft, die kamen immer wieder zu Jesus, um ihm zu hören. Die haben gemerkt, was er zu sagen hat, hat eine Auswirkung auf meinem Herzen, auf meinem Leben, auf meine Denkweise. Es war nicht nur zu kommen und etwas zu erleben. Sie wollten hören, weil sie hat einen Mann gehört, der mit Vollmacht gepredigt hat. Aber manchmal das Problem, das wir haben in unserer Generation, ist nicht viele von uns Pastoren sind bereit aufzustehen, in Vollmacht zu verkündigen. So ist das. Nimm das an. Nimm Gott beim Wort und schau, was er aus deinem Leben machen kann. Wir wollen immer politisch korrekt sein. Wir wollen niemanden beleidigen. Well, Jesus ist ein Gentleman. Er beleidigt uns nicht unbedingt mit Absicht, aber manchmal, was er sagt, ist schon herausfordernd. Wie der junge, reiche Mann. Ich habe alles getan, hat er gesagt. Zeig mir, was mir fehlt. Und Jesus hat gesagt, es gibt nur eines, was dir fehlt. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen und komm, nimm dein Kreuz und folge mir nach. Da hat mein junger Mann gesagt, nein, das ist ein bisschen zu radikal, zu viel verlangt. Wir lesen das und wir sagen, aha, ja, typisch Reicher. Und ich frage mich, was hättest du getan? Was würdest du tun, wenn Jesus würde dir heute sagen, verlass alles, was du bisher wusstest, und geh mit mir. Jesus ist ganz still geworden. Na, Jesus wollte den jungen Mann segnen, nicht etwas wegnehmen. Er hat es nicht verstanden. Hätte er das wirklich verstanden, er hätte vielleicht einen Platz gehabt aus einer der 12 Aposteln des Lammes. Aber das hat er nicht begriffen. Dinge, die wir halten für so wertvoll in dieser Welt, sind manchmal wertlos, wenn wir in Richtung Ewigkeit schauen. Und Jesus möchte uns helfen zu lernen, wirklich anders zu leben. Und dazu brauchst du mehr als einen Gänsehaut, brauchst du mehr als nur eine Erfahrung, brauchst du mehr als nur einen tollen Lobpreisabend oder eine Begegnung mit Gott in einer solchen Atmosphäre. Du brauchst etwas, worauf du dein Leben bauen kannst. Und das beste Fundament ist Gottes Wort. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, liebt jemand Jesus heute Morgen? Dann ist das eine Aussage für uns. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Und dann die Übersetzung sagt, wird ihr mein Wort befolgen oder wird ihr meine Befehle ausfüllen oder ausleben? Sieh, unsere Liebe zu Gott wird sich zum Ausdruck kommen. Gott beweisen, wenn wir Entscheidungen treffen, nicht wegen der Umstände, nicht wegen vielleicht unserem eigenen Vorteil, schlicht und einfach, weil wir wissen, dein Wort sagt das, mache ich das so. Und da brauchst du unerschütterlicher Glauben, so zu leben. Und jeder von uns hat das Potenzial, so zu sein. Weil das Wort ist zugänglich für uns alle. Wir schauen etwas an, was Jesus sagte am Ende von der Bergpredigt. Now, unumstritten ist der Bergpredigt wahrscheinlich das klügste, beste Predigt je, das ein Mensch gepredigt hat. Angefangen mit den Seligpreisungen bis hin zu diesem letzten Abschnitt. Und hören wir, was Jesus sagte, als er das alles zu einem großen Finale, einen großen Abschluss brachte. Er sagte Folgendes, Matthäus Evangelium Kapitel 7, ab Vers 24. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf festigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwimmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es mit großem Krachen einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer tief betroffen, denn was er gesagt hat, waren nicht leere Worte, wie bei den Schriftgelehrten. Sie merkten, dass Gott selbst durch Jesus zu ihnen gesprochen hatte. Wow. Ich bete, dass ihr merkt, dass Gott redet zu dir heute Morgen. Durch seinem Wort. Es gibt hier ein Merkmal hier von dieser letzten Aussage Jesus. Das erste ist, Jesus sagte, dass jeder von uns baut ein Haus. Now, vielleicht sagst du, ich habe keine Absicht, ein Haus zu bauen. No, no, no. Dein Leben ist wie ein Hausbau. Man könnte das so sagen, dein Charakter ist ein Bauwerk Gottes, wo Gott mit dir am Arbeiten sein möchte. Und wie du dein Charakter aufbaust, wie du dein inwendiger Mensch neu aufbaust, wird entscheidend sein, wie du in deinem Leben mit Gott vorangehst. Sieh, manchmal, wir haben dieses Gedanken, dass Gott sitzt im Himmel mit einer Segnungspistole. Und er schießt gewisse Menschen ab und zu mit einem Segen und plötzlich ist jemand geheilt oder jemand ist befreit oder jemand hat eine Gebetserhörung und wir alle staunen und wir denken innerlich, ja, warum ist es bei mir nicht passiert? Und es ist nicht so. Gott schaut der Person nicht an. Gott liebt uns alle gleich. Und deswegen hat Gott uns alle gleich sein Wort zugänglich gemacht. Das Ausschlaggebende ist, bauen wir auf seinem Wort oder bauen wir auf unsere eigenen Überlegungen oder bauen wir gemäß das, was wir von anderen Leuten gehört haben? Jeder baut. Jeder baut ein Haus. Jeder baut sein Charakter. Was nehmen wir aus Bausubstanz? Und nicht jeder Bau hat dieselbe Stärke. Nicht jeder Haus hier war gleich gebaut. Und der dritte Punkt ist, jedes Haus geht durch dieselbe Herausforderungen. Vielleicht ist eine Helfer für einen oder den anderen. Ich dachte, wenn ich zu Jesus käme, dann wird alles besser in meinem Leben sein. Ja und nein. Das Potenzial, dass du jetzt eine völlig andere Art vom Leben jetzt leben kannst, ist in dir. Aber Stürme kommen, ob du an Jesus glaubst oder nicht. In diesem letzten Abschnitt hat Jesus gesagt, die Fluten kommen, der Wind wird kommen, es wird toben um deinem Haus, ob du auf ein Felsen gebaut hast oder ob du auf Sand gebaut hast. Das Ausschlaggebende ist, der Mensch, der auf Felsen gebaut hat, sein Haus wird bestehen. Sie, jeder muss diese Entscheidung treffen. Auf was baue ich? Weil das wird bestimmen, wie fest wird mein Leben sein für die Ewigkeit. Und wie stark werde ich sein, auch in einem Sturm, die wir alle erleben als Menschen hier, auch auf der Erde. Wir haben einen Märchen auf Englisch. Ihr habt das leider, glaube ich, nicht auf Deutsch. Es heißt The Three Little Pigs. Die drei kleinen Ferken oder die drei kleinen Schweine. Und jedes Schwein hat ein Haus gebaut. Und die haben unterschiedliche Bausubstanz benutzt. Und der böse Wolf kam zu jeder Einzelnen, weil er wollte den kleinen Schwein fressen. Und er klopft an die Tür und sagt, mach dein Tür auf, jetzt bin ich da. Aber der kleine Schwein macht die Tür zu. Und der Wolf steht vor diesem Tür und auf Englisch er sagt, I'm gonna huff, I'm gonna puff and I'm gonna blow your house down. Ich werde pusten, bis dein Haus weggeblasen ist. Und der eine, der nur mit zerbrechlicher Substanz gebaut hat, sein Haus ist platt. Und er musste wegrennen für sein Leben, bis er zu seinen kleinen Schweinbrüder kam. Und die zwei hinter der Tür sind gesteckt. Und kam der böse Wolf nochmal. Und weil dieses Haus hat kein gutes Fundament, keine gute Bausubstanz, boom, dieses Haus fiel. Bis die zwei dann weggerannt sind zu ihren Brüdern. Und alle drei sind in diesem Haus eingesperrt. Und der dritte Bruder sagte, mach euch keine Sorge, hier kommt der Wolf nicht rein. Weil er hat ein richtiges Haus gebaut. Dieses kleine Märchen ist eigentlich ein schönes Abbild von was Jesus hier uns lehrte. Weil jeder von uns baut. Es ist keine Option. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Was ich euch beibringen möchte. Was ich glaube, der Herr möchte uns geben, von Mittwoch bis Sonntag. Kann ein neuer Ansatzpunkt für den Rest deines Lebens sein. Weil es ist keine Option. Weil du bist am Bauen, ob es dessen dir bewusst ist oder nicht, du bist am Bauen. Und ob du glaubst nicht, dass es dir passieren kann, ich sage dir jetzt, irgendwann kommt ein Sturm. Irgendwann kommt ein Schicksalsschlag. Irgendwann wird etwas auftauchen in deinem Leben und es wird dich überraschen und nicht immer zum Positiven. Und es ist in solchen Momenten, wo du unbedingt wie den kleinen, klugen Schwein ein festes Haus haben musst. Wisst ihr, wie die meisten von uns sind? Ich kenne uns, weil ich bin einer von uns. Die meisten von uns, wir wollen bauen in den Sturm. Na, die letzten paar Tage bin ich selber beschäftigt, ein kleines Gartenhaus zu bauen, ein Gerätehaus. Es heißt direkt vorne, tut das nicht alleine. Weil ich war alleine. Du hättest mich sehen müssen, aus wie ein Komiker. Ein Hand hier, ein Schraubenzieher hier, der ganzen Wand. Aber das ist gut für uns auch. Jesus hat nie gesagt, du baust dein Haus alleine. Sieh, deswegen brauchen wir solche Momente wie kommende Woche. Wir brauchen es, weil wir sind nicht beauftragt, alleine das Haus zu bauen. Jesus möchte involviert sein, der Geist Gottes möchte involviert sein und wir kollektiv sind da, füreinander zu beten, zu ermutigen, einander zu helfen, wirklich zu sehen, was sagt Gott in sein Wort. Sieh, manchmal für uns auch als Christen, es gibt einen Punkt, wo wir sagen müssen, vielleicht bin ich den falschen Weg gegangen, ich muss eine Umkehr machen. Der Einzige, was uns manchmal zurückhält von Umkehr, ist unser eigener Stolz. Und Stolz geht immer vor einem Fall. Ich weiß, es gibt Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich später gemerkt habe, das war vielleicht mein Ehrgeiz, nicht Gottes Geist. Es war vielleicht mein eigenes Ego oder vielleicht guten Absicht, dass ich dachte, Gott wird es segnen, aber das war nicht sein Plan. Und ich musste mit mir selber zurückkommen, wo ich bereit war zu sagen, Herr, vergib mir, drehe um, helf mir, wieder zu sehen, was du uns geben möchtest, was ich tun soll in dieser Situation. Und erstaunlicherweise, Gott hat mir immer geholfen. Und wir müssen einander helfen, wirklich dran zu bleiben, wenn wir bauen. Weil niemand kann das alleine bauen. Und wisst ihr, wie dieses Bauen wirklich aussieht? Für mich, es waren die verschiedenen Teile in meinen Anleitungen zu erkennen. 700 Teile, 9000 Schrauben. Wir bauen durch die Entscheidungen, die wir täglich treffen. So bauen wir. Und es gibt schon eine gewisse Zeitgeist, könnte man sagen, wo man eigentlich nicht Verantwortung nehmen möchte für Entscheidungen. Denn es ist sehr schwer zu bauen. Weil wenn du nie wirklich eine Entscheidung treffen möchtest, dann hast du wirklich Probleme. Es ist genauso, wenn ich dieses Gartenhaus bauen möchte, aber ich möchte keinen Schraubenzieher in meine Hand nehmen. Sorry, du brauchst einen Schraubenzieher oder mindestens einen Bohrer oder etwas Ähnliches. Sonst die Schrauben werden nicht von alleine dort in diese kleine Loch reingehen. Sieh, wir müssen Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen zu treffen sind nie leicht. Manchmal es ist ein Schritt in das Ungewiss. Deswegen ist Gottes Wort so wichtig. Gottes Wort zeigt mir, wie das Ungewiss aussehen kann, bevor ich das getan habe. Gottes Verheißung zeigt mir, was Gott aus meiner Not machen kann, wenn ich nur wirklich dranbleibe, unerschütterlich ihm vertraue. Und oftmals das ist unmöglich im Natürlichen. Was Gott sagt und was die Umstände sagen, sind zwei unterschiedliche Welten. Leben heißt, Entscheidungen zu treffen. Es gibt ein Buch, Escape from Freedom heißt es auf Englisch. Den Flug von Freiheit. Und er hat es so genannt, weil er schrieb, dass viele Menschen sich weigern, tiefgründige Entscheidungen zu treffen, weil sie sich der Verantwortung und der Besorgnis, die mit dieser Freiheit kommt, entziehen wollen. Ich glaube, manchmal Leute sind enttäuscht, wenn, ich weiß, nach der Wende und nach der politischen Veränderung in Osteuropa, viele waren völlig überfordert, weil die wussten nicht und haben das nicht wirklich gelernt bis zu jener Zeit, dass ich jetzt verantwortlich bin. Man ist gewöhnt, immer auf jemanden zu schauen, auf den Staat zu schauen, die sorgen, die machen, die tun. Und jetzt plötzlich bist du in einer Situation, wo du entscheiden musst. Ah, Schreck. Well, that's life. Alles mit Jesus beginnt mit einer Entscheidung. Wenn ich bereit bin zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennen, das ist das Grundsatzentscheidung meines Lebens. So fängt alles an. Lass mich euch, bevor wir zum Abendmahl kommen, einige Merkmale geben. Wenn ich vielleicht einer bin, der verweigert, Verantwortung zu tragen, Verantwortung zu nehmen, Entscheidungen zu treffen. Weil Gottes Wort, sieh, das ist, was der Glaube ist. Der Glaube ist die Fähigkeit Gottes, Entscheidungen zu treffen, die mit Gottes Wille übereinstimmen, die mit Gottes Wege und Gottes Plan und Absicht übereinstimmen. Das ist, was der Glaube ist. Der Glaube ist die Fähigkeit, in einen Weg zu gehen, wo andere Menschen das nicht verstehen können, aber du verstehst das. Du siehst das im Vorfeld. Merkmale. Ich will jedem gefallen. Ich suche nach Anerkennung von anderen, um meine Entscheidungen zu bestätigen. Du kannst nicht wirklich Verantwortung für dein Leben nehmen, wenn du nicht bereit bist, für dich selber eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, als ich zu Jesus kam, oh Gott, ein Bruch mit meiner Familientradition in jeder Hinsicht. Now, dieses Bruch hat meiner Familie geholfen, zu Jesus zu kommen, aber am Anfang, es war schon heikel. Es war schon heikel. Ich habe euch vor Jahren gesagt von dem berühmten Thanksgiving Dinner. Bei uns, wir haben im November, wir feiern Erntedankfest, ja? Und ich bin gerade von Kalifornien nach Hause gekommen und alle meine Cousinen, alle meine Verwandten haben gehört, der John ist really groß geworden. Die kannten mich, weil, ja, von mir haben viele meiner Cousinen Dinge im Leben erfahren, die man hätte lieber nicht erfahren sollen. Man sagt bei mir, ich war ein BI, a bad influence. Jeder hat gedacht, ich war nett, aber ich war der wilde John. Und jetzt plötzlich komme ich nach Hause und wir sitzen alle zusammen beim Tisch und plötzlich hat jemand gesagt, ja, du bist nicht ein Jesus-Freak. Ich sagte, well, was meinst du mit Jesus-Freak? Weil wir meinen, jemand, der nur über Jesus denkt und redet. Habe ich gesagt, das bin ich. Ich sagte, oh Gott. Und dann hat ein Onkel zu mir gesagt, vielleicht solltest du jetzt beten. Und ich dachte, wir haben nie in meiner Familie gebetet. Wann haben wir das angefangen? Habe ich gedacht, diese Chance werde ich nie vorbeigehen lassen. Ich sagte, gut, na, wir sind 20 Leute. Italienische Familie, ist nie gebetet, wir haben nur gefressen, vergessen beten. Ich sagte, lass uns einander an die Hände fassen, Augen zu. So habe ich das in der Gemeinde gesehen. Bin nur ein Baby Chris, paar Monate alt und dann ging's los. Teufel, nimm dein Finger weg von meiner Familie in Jesu Namen. Puh. Es kam direkt raus von mir. Natürlich, die dachten, ja, ich spinne. Ich sage euch, es ist keine Lüge. Meine Mutter hat 1, 2, 3, 4 Schwestern. Alle 4, Auntie May, Auntie Ned, Auntie Diane, Auntie Joni. Alle vier waren krank und einige waren kurz vor einem OP. Und die alle haben mich geholt, haben gesagt, du hast gebetet und würdest du für uns beten? Dann habe ich gedacht, okay, habt ihr Öl im Haus? Ich habe das in der Gemeinde gesehen. Wir haben ein bisschen Olivenöl. Gut, das reicht. Im Keller an diesem Erntedankfest, alle vier Tanten, die haben nicht nur Gebet empfangen, die haben Heilung empfangen. Und es war nicht gemäß meinem großen Glauben. Ich hatte das nie bis zu jener Zeit getan. Ich habe es nur gesehen in der Gemeinde. Und ich habe das nachgeahmt im Namen Jesu. Ich habe den Krankheit befohlen. Und innerlich, ich dachte, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das nie getan. Aber ich habe es getan, weil ich habe es in Gottes Wort gesehen. Und ich hatte eine Entscheidung getroffen. Ich möchte lernen, mein Leben nach Gottes Wege zu steuern. Weiß nicht, manchmal Leute haben den Gedanken, du bist Pastor geboren, seit Kind an. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich wollte mein Leben auf ein anderes Fundament bauen. Und ich war bereit, die Verantwortung für diesen verrückten Gebet und Aussage zu tun. Gib mir die Chance, Jesus, ich werde Menschen von deiner Liebe erzählen. Der Nächste. Ich kann mich nicht entscheiden. Es mangelt mir an Klarheit darüber, was ich wirklich denke, was ist richtig und gut oder was voll Freude macht. Ich bin unsicher und zögere, mich zu verpflichten. Der einzige Grund, wenn du unsicher bist, ist, weil du hast nie Zeit für uns als Christen wirklich in Anspruch genommen, herauszufinden, was sagt Gott. Sieh, das ist, was ich als junger Christ gelernt habe vor vielen, vielen Jahren. Meine erste Frage ist, hey Gott, was sagst du über die Situation? Das ist, was die Bank sagt, das ist, was meine Mama sagt, das ist, was meine Frau sagt, das ist, was meine Kinder sagen, das ist, was andere Menschen sagen. Aber was sagst du? Wir sind sehr schnell bereit, wegzurennen und alle anderen Menschen zu fragen, was wir glauben sollen. Lerne hier zu gehen. Gott, was sagst du über meine Situation? Und wenn, was ich gelesen habe, war für mich unbegreiflich, dann habe ich gelernt, das zu lesen und zu lesen und zu glauben und im Gebet zu bringen und sogar auszusprechen, bis in mir ein anderes Bild von meiner Zukunft wurde geformt. Ich habe einmal gelesen, Gott ist kein Mensch, dass er lügen kann. Hat er es nicht gesprochen, wird er das nicht tun? Hat er es nicht für uns als Verheißung gegeben und wird er das nicht zustande bringen? Sieh, so ist unser Gott. Zögere nicht mehr. Oder vielleicht bist du ängstlich. Ein bisschen Kritik von den falschen Leuten und schon empfindest du das als Niederlage. Manchmal brauchen wir eine neue Salbung von Elefantenhaut. Das heißt nicht, dass wir kein Mitgefühl haben. Aber wir dürfen nicht so empfindlich sein, dass wenn irgendjemand ein kritisches Wort sagt, oh, unsere Welt bricht zusammen. Hey, wenn etwas Gutes ist in dieser kritischen Aussage, vielleicht kann ich daraus lernen. Und wenn es sowieso nicht richtig sitzt, dann es geht mir sowieso nicht an. Elefantenhaut. Oder vielleicht es mangelt mir an Integrität. Anstatt frei zu sagen, was ich glaube, überlege ich und passe meine Worte dem an, was ich denke, dass der andere hören möchte. In gewisser Art und Weise, das ist für mich dann eine Sicherheit für Anerkennung. Nein, du musst lernen, zu deinen Entscheidungen zu stehen. Und diese Festigkeit, egal wie stark deine Wille ist, kann nicht wirklich so stark sein, bis das Wort Gottes in dein Leben den Oberhand gewinnt. Sogar heute Morgen kann ein Moment sein, wo du sagst, Herr, helf mir, von heute an zu beginnen, entschlossen, unerschütterlich fest in deinen Wege möchte ich gehen. Was haben wir schon gehört? Jeder gerät in einen Sturm. Und der Sturm wird da, und es wird unser Haus testen. Ob es besteht oder nicht, es kommt darauf an, auf was wir gebaut haben. Der Wendepunkt in dieser Geschichte ist die Bausubstanz. Ich schließe ab mit dieser Aussage aus Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15. Seht nun zu, wie er vorsichtig wandelt, nicht aus Unweiser, sondern aus Weiser. Und kaufet die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern, auch hier, der Übersetzer sagt, suche zu verstehen, was der Herrn Wille sei. Wisst ihr, was der Urtext sagt? Es ist in den Imperativ geschrieben, sondern wisset, was der Wille Gottes ist. Wissen. Wie kann ich das wissen? Gottes Wege sind unerforschlich. Ja, das war. Gottes Wort ist sein Wille uns gezeigt. Gottes Wort gibt uns dieses Fundament, die uns festhielt, wenn Stürme kommen. Smith Wigglesworth sagte, das wird kommen. Eine Bewegung, wo die Zeichen und Wunder gemeinsam mit einem festes Fundament von Gottes Wort das Volk Gottes neu formt. Und dann wird Jesus zurückkommen. Das hat Smith gesagt vor langer, langer Zeit. Na, ich bin bereit, wenn Jesus möchte heute kommen, gut. Aber ich glaube, es gibt einiges mehr, was du und ich mit Gott erleben soll. Ich glaube, noch nicht hat alle Menschen gesehen die Herrlichkeit des Herrn. Jesus hat gesagt, das Evangelium wird verkündigt in aller Welt aus Zeugen. Nicht nur verkündigt, aus Zeugen muss es verkündigt. Das heißt mit großen Kraft und Zeichen und Wunder. Aber es beginnt mit uns. Nicht nur ein Missionar, nicht nur ein Pastor Stefan, der weit draußen geht. Mit uns, auch in unserer Welt. Was wir für ein Fundament haben, ist entscheidend für unsere Zukunft.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.